Das ist also meine Geschichte, was mir so geschehen ist in wilden Zeiten, wo die Welt noch nicht ganz so wild war, wie sie jetzt ist. Aber für mich persönlich war es ziemlich wild. Ich bin nämlich eines Tages aufgewacht und konnte mich nicht mehr bewegen, konnte nicht mehr laufen, konnte nichts mehr halten, konnte mich nicht mehr bewegen. Ich hatte eine Autoimmunkrankheit, die heißt GBS, Guillain-Barré-Syndrom. Und jetzt erzähle ich dir die Geschichte dazu. Plötzlich gelähmt, über die Wirkung von Meditation zur Krankheitsbewältigung. Ich bin übrigens Meditationslehrerin. Also ich habe eine Webseite, die heißt findyournose.com. Da geht es nur um Meditation in allen Facetten. Und zwar deshalb, weil es ist mir ein echtes Anliegen zu zeigen, dass Meditation so viel mehr ist als nur Stillsitzen und sein Atem zu beobachten. Das kann schon auch gut sein, aber es entwickelt sich so viel aus dieser Meditation, aus dieser Unterströmung von Meditation. Und in diesem Buch beschreibe ich, wie Meditation in wilden Zeiten, in wirklich wilden Zeiten helfen kann und wo sie auch nicht helfen kann. Also fangen wir mal an. Ich habe es meinem geliebten Körper gewidmet, für meinen geliebten Körper, für die geliebte Welt. Der Körper, der ist auch gleichzeitig die Materie, das, wo sich Bewusstheit niederlässt. Und im Grunde ist das die Welt. Mein Körper, der spiegelt quasi die ganze Welt mit allen seinen Facetten. Das sind Dinge, die schmerzen, das sind Dinge, die schön sind, das sind Dinge, die überraschend sind, Dinge, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann, Dinge, die ich beeinflussen kann. Ich habe also über diese Krankheit meinen Körper neu entdecken dürfen. Und so widme ich dieses Buch meinem geliebten Körper und meiner geliebten Welt. Das erste Kapitel, warum ich meine Geschichte erzähle. Buddha sagt, jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses dein Erwachen. Jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses dein Erwachen. Erwacht bin ich noch nicht. Oder vielleicht nur manchmal. Aber das Leiden dieser Krankheit hat mir viele wundervolle Einsichten gegeben. Doch beginnen wir mit dem Anfang. Es ist ein Schock. Ich liege im Krankenhaus und bin bewegungsunfähig. Über Nacht ist die Schaltzentrale der Muskeln ausgelöscht worden. Eine seltene Nervenkrankheit, GBS, hat meinen Körper erfasst. Mich erwischt ein Zen-Schlag. Im Zen gibt es das Phänomen des Zen-Hits. Das ist ein plötzlicher Schlag auf den Kopf, den der Schüler vom Meister ganz unvermutet erhält. Der Schlag ist eine Gnade und nur fortgeschrittene Schüler der Meditation erhalten ihn vom Meister. In diesem überraschenden Schlag steckt die Gelegenheit für den Schüler, seinen Bewusstseinszustand zu beweisen. Ist der Schüler wach genug, wird er den Schlag verstehen, annehmen und darauf in spontaner Weise antworten. Und das genau ist meine Situation. Ich wache eines Tages völlig überrascht in einer Welt auf, in der ich mich überhaupt nicht auskenne. Eine Welt im Rollstuhl, in Hilflosigkeit, mit fachlicher und menschlicher Unterstützung von Ärzten und Pflegepersonal und mit der warmherzigen Tatkraft von Freunden, die mir ein neues, ungewohntes Leben erleichtern. Hilft Meditation bei schwerer Krankheit? In diesem Buch beschreibe ich meine Erfahrungen und wie ich die neue Lebenssituation verarbeite. Der Körper funktioniert nicht mehr, doch ich kann auf langjährige Meditationspraxis zurückgreifen und bin selbst gespannt, ob Meditation in dieser ziemlich verzweifelten Lage etwas bewirkt. In diesem Buch möchte ich dir einen Geschmack von Meditation geben. Mir geht es dabei um den Zustand von Meditation und nicht etwa um Meditationen, also nicht um Meditationstechniken. Meditationstechniken sind nur die Fingerzeige zu dem, was Meditation wirklich ist. Es ist gleichgültig, welche Meditation du praktizierst. Das ist meiner Meinung nach völlig unerheblich. Jede Meditation hilft dabei zu erkennen, was Meditation wirklich ist. Doch ob wir das als Meditierende auch wirklich wahrnehmen können, das hängt von vielen Dingen ab. Auf dem Kissen sitzend, beim Tanzen oder im Alltag ist der Zustand von Meditation für mich relativ einfach wahrzunehmen. In einer schweren Krankheit gilt das womöglich nicht mehr. Im Krankheitsstand zieht der Körper alle Aufmerksamkeit auf sich. Kann ich mich auch dann noch an den Zustand offener Bewusstheit erinnern? Meditation erspart keine Ängste und auch keine Schmerzen. Ich bin in eine missliche Lage geworfen worden. Und um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, trotz Verankerung im Zustand von Meditation bleiben mir Verzweiflung, Angst und Schmerzen nicht erspart. Die langjährige Meditationspraxis hat mir während der Krankheit dennoch sehr geholfen. Was ich vorher über Meditation wusste, hat sich nun in die Zellen eingegraben. Die Erfahrungen sind mir in die Knochen gegangen. Also ganz natürlich geworden. Ich habe viel über mich und das Leben gesehen und verstanden. Vor allem ist mir ein neuer, bester Freund geschenkt worden, mein geliebter Körper. Er hat mir gezeigt, wie er dazulernt, wie er aufblüht, was er liebt und wie ich mit ihm kommunizieren kann. Vor die Wahl gestellt, würde ich also diese intensive Zeit von Krankheit und Genesung nicht vermeiden wollen. Durch sie ist eine Art Quantensprung in meinem Leben geschehen. Mit großem psychischen Kraftaufwand hat sich die Vergangenheit verflüchtigt und ich sitze hier in der Gegenwart als verwandeltes Wesen. Ich bin ganz neu geworden. Es wird sich noch zeigen, was das konkret bedeutet. Dieses Buch ist ein Plädoyer für Meditation. Ich erzähle diese Geschichte, um dir Mut zu machen, mit dem Meditieren zu beginnen oder damit fortzufahren. Ohne Meditation wäre ich womöglich in einem Loch von Verzweiflung, Einsamkeit und Ängsten versunken. Das dunkle Loch habe ich gesehen, bin auch kurz hineingefallen und dann wieder hinausgeklettert, um die Schönheit des Lebens und des Sterbens zu erkennen. Bei dir wird alles anders kommen. Was immer mir geschehen ist, bei dir wird es anders sein. Dies ist kein Leitfaden, wie du im Krankheitsfall Meditation einsetzen kannst. Vielmehr sollen dich diese Zeilen anregen, deinen Körper und Geist selbst zu erforschen. Experimentiere mit Meditationstechniken und es wird dir gut gelingen. Mir hat gerade diese schwierige Situation gezeigt, wie segensreich sich Bewusstheit und Bewusstsein auswirken. Nicht nur auf die Gesundung des Körpers, sondern vor allem auf die Psyche, auf das Lebensgefühl, auf die Freude zu sein und sogar auf den Genuss, nicht zu sein. Meine Erkenntnisse werden dir nichts abnehmen. Du wirst dich selbst auf die Suche nach Antworten begeben müssen. Vielleicht regt dich jedoch meine Geschichte zu neuen Einsichten für deinen eigenen Weg an. Das würde mich glücklich machen. Eine Geschichte mit Happy End. Meine Geschichte hat ein körperliches Happy End. Schon 3 Monate nach der Lähmung kann ich wieder gehen, Fahrrad fahren und mich ganz und gar selbst versorgen. Nicht nur das. Ich habe meine Liebe für Sport entdeckt. Jede Form von Bewegung ist zum Genuss geworden. Von innen gesehen fühle ich mich rundum erneuert, summend und schwingend. Geliebter Körper. Nach 3 Monaten schwerer Krankheit sitze ich also hier, auf sicheren Beinen und in Dankbarkeit über das, was mir geschehen ist. Ich danke der Weisheit und Tatkraft meiner Freunde, der Familie, den guten Bekannten, auch den Menschen, die mir in der Zeit der Krankheit begegneten, Ärzten, Therapeuten, Pflegekräften, Mitpatienten. Jeder Einzelne half mir dabei, die Weisheit meines geliebten Körpers zu verstehen und gesund zu werden. Dank meinem Meister Osho, dem ultimativen Arzt. Danke, danke, danke. Wie ist es zu der Lähmung gekommen? Zunächst ein Zitat des Dalai Lama. Denke daran, dass etwas, das du nicht bekommst, manchmal eine wunderbare Fügung des Schicksals sein kann. Für mich hat es auf jeden Fall gestimmt. Mittwochabend spüre ich ein leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen. Ich denke mir nichts dabei. Donnerstag kann ich morgens nur noch eingeschränkt laufen. Mir sacken die Beine weg. Ich denke, ich bekomme eine schwere Grippe. Seit etwa 2 Wochen belästigt mich ein erschöpfender Husten. Da ich sowieso immer erkältet bin, über meine Enkel, die vom Kindergarten Viren aller Art mitbringen, ist für mich der Fall klar und es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Donnerstagabend kann ich zunächst die Teekanne, dann aber auch die Teetasse nicht mehr halten. Die Hände zittern und ich habe keine Kraft, etwas zu tragen. Das finde ich dann doch irgendwie komisch. Ich erzähle meiner Freundin Yoko davon, die mich zufällig abends anruft. Sie will mich am Wochenende unterstützen, falls es mit der Grippe schlimmer wird. Über Nacht bin ich bewegungsunfähig. Freitagmorgen kann ich nicht mehr gehen und auch die Hände nicht mehr bewegen. Ich bin noch guter Dinge und denke nur, nanu, was ist denn jetzt passiert? Mein Verstand ist genauso klar, wie er jetzt in diesem Moment ist. Ich rufe meinen Sohn an, damit er mit seinem Zweitschlüssel die Sanitäter in die Wohnung lassen kann, denn ich kann nicht mehr aufstehen. Yoko kommt auch sofort. Die Sanitäter sind erstaunt. Sie kennen es nicht, dass jemand gelähmt und so klar im Kopf ist. Sie stellen mir typische Schlaganfallfragen wie: Welcher Tag ist heute und welches Jahr? Für mich ist das eine absurde Situation. Natürlich weiß ich die Antworten. In der Notaufnahme der neurologischen Uniklinik. Die Ärztin in der Notaufnahme diagnostiziert das seltene Guillain-Barré-Syndrom, kurz GBS. Ich frage sie, wie lange es dauern wird, bis ich wieder gesund bin. Sie sagt, das ist verschieden. Ich fühle mich soweit ganz gut, bin heiter und warte gelassen auf die Dinge, die da kommen mögen. Es ist Freitagnachmittag, ich liege relativ bequem auf einer Bahre in einem Arztzimmer und denke, morgen bin ich wahrscheinlich wieder zu Hause. Yoko hat auf ihrem Handy gegoogelt, was GBS ist, und hat Tränen in den Augen. Und auch sie antwortet auf meine Frage, der Genesungsverlauf ist ganz unterschiedlich. Das Gute ist, du wirst wieder gesund werden. Na, dann kann es ja nicht so schlimm sein, denke ich. Selig sind die Unwissenden. Ein bisschen aufgeweicht bin ich dann doch, als ich alleine in der Notaufnahme liege. Yoko und mein Sohn sind weggegangen, um ein paar Dinge zu holen, die ich später noch brauchen werde. Mir kommen plötzlich die Tränen. Ich verstecke sie vor der jungen Ärztin, die den Raum betritt. Freundlich hält sie mich am Arm und sagt, Sie sind hier im Krankenhaus. Sie dürfen weinen. Sie müssen nichts zurückhalten. Als sie zur Türe hinausgeht, weine ich dann wirklich. Ich weiß noch nicht, was GBS ist und was mich erwarten wird. Doch die ganze Situation hat mich nun doch erschüttert. Diagnose GBS, das seltene Syndrom. Für die Wissenschaft ist es weitgehend ungeklärt, wie es zu dem plötzlichen Angriff auf die Nervenzellen kommt. Man vermutet einen Virus, der ähnlich wie die Nervenzellen aussieht und den die Antikörper angreifen. Dabei werden nicht nur die Viren, sondern auch die eigenen Nervenzellen zerstört. Mein von mir nun nicht mehr bewegbarer Körper ist inzwischen in ein Bett gelegt worden. Ich denke zuversichtlich, die Ärzte kennen vielleicht nicht die genaue Ursache der Krankheit, doch scheinen sie zu wissen, was bei GBS zu tun ist. Der Krankenhausbetrieb wird schon seinen bewährten Lauf nehmen. Yoko kommt zur Türe herein und ich sage ihr, dass sie gerne gehen könnte. Ich würde das schon alleine schaffen. Sie ist eine vielbeschäftigte Frau und ich möchte nicht noch mehr ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Sie lacht und bleibt. Yoko sitzt dann auch am Tisch vorne am Bett, als eine Ärztin eine relativ dicke Hohlnadel in mein Rückenmark sticht. Es werden 10 bis 15 Milliliter Nervenwasser zur Diagnose gebraucht. Ich werde ohnmächtig. Nach der Lumbalpunktion dämmert es mir, dass meine Situation ernst ist. Womöglich werde ich am Montag doch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden. Insgesamt bin ich mit der Situation noch entspannt. Es ist schön, dass Yoko neben mir sitzt und wir ein neues gemeinsames Abenteuer erleben können. Wir haben schon so einige Dinge gemeinsam erlebt. Wir erzählen uns Geschichten aus unserem Leben. Endlich haben wir wieder einmal Zeit, uns lange und authentisch zu begegnen. Es ist ein schöner, heiterer Freitagnachmittag. Irgendwann abends geht Joko. Ich habe es geschafft, die Bettpfanne zu benutzen und mir von dem freundlichen, gut gebauten Pfleger den Po abwischen zu lassen. Es gibt Pfefferminztee und vorgeschnittene Käsebrote, wie in der Kindheit. Die leichten Schnittchen kann ich zu diesem Zeitpunkt noch zitternd halten. Es ist nicht so schrecklich im Krankenhaus. Nach dem Abendessen hole ich mein Handy und google GBS. Erst dann begreife ich den wirklichen Ernst der Lage. Die Perspektive: lebenslanger Pflegefall. Mein schockierter Verstand sucht sich im Drama zu entladen. Ich lese über Leute, die jahrelang als Pflegefall in der Intensivstation künstlich beatmet werden, weil ihre Lungenmuskeln versagen. Oje, ich werde bis zum Ende meines Lebens ein Pflegefall bleiben. Ich lese von mindestens 2 Wochen akuter Krisenzeit und danach monatelange Rehabilitation. Die Krankheit dauert in der Regel 3 bis 6 Monate und es ist nicht klar, ob alle Muskelfunktionen zurückkehren werden. Im schlimmsten Fall werde ich ein Pflegefall bleiben. Mein armer Sohn wird sich jahrelang um mich kümmern müssen. Dabei hat er selbst mit seiner eigenen Familie zu tun. Ich werde nicht mehr mit meinen Enkeln spielen können. Und meine schöne Kreativität im Internet wird auf Null zurückgehen. Nichts in meinem Leben wird wieder so sein, wie es war. Ich bin zutiefst erschüttert. Vollkommen schockiert. Mit einem schweren Herzen schlafe ich ein. Und mit einem schweren Herzen wache ich wieder auf. Joko ist bald da und mein Sohn. Ich weine. Es ist ein bewegter Samstagvormittag.